Dresden in echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. So, dann starten wir mal. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dresden in echt mit Magnus Hecht. Heute mit Mathieu Anatrella. Grüß dich.
Hallo.
Du weißt, ich habe riesengroßen Respekt gehabt, weil eigentlich ist es heute ja die Frage, ob es Dresden in echt ist oder ob es nicht vielleicht doch ein Fragezeichen dahinter braucht, denn du bist Magier.
Richtig, ja. Zauberkünstler.
Ja, Zauberkünstler. Ja, da werden wir dann gleich dann mal drüber sprechen, was da eigentlich der Unterschied ist. Mhm. Mathieu, aber am Anfang will ich dich fragen, was bedeutet eigentlich dein Name?
Mein Name Mathieu.
Unser Nachname auch.
Ah, okay. Der ist weniger sexy. Mathieu, naja, meine Eltern haben sich dafür entschieden, weil die katholisch sind und Mathieu ist ja in Französisch Matthäus in der Bibel, einer der Apostel und einer der vier Evangelisten und daher kommt's mit Doppel-T. H, genau, wird's geschrieben und es klingt sehr schön, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit meinem Namen, unabhängig von der Geschichte und in Deutschland ist es ja bekannt durch die Väter und die Kinder des Monsieur Mathieu und so weiter und natürlich Mireille Mathieu, deshalb sagen oft Leute zu mir Frau Mathieu Anatrella und nicht sehr geehrter Herr Anatrella, wenn die mich schreiben.
Ah.
Und Anatrella bedeutet eben in Italienisch kleiner Gans.
Ah, okay.
Also viele denken, das ist ein Künstlername, aber nee, das ist mein echter Nachname. Genau.
Oder hast du auch italienische Wurzeln noch?
Ja, von meinem Vater, die Großeltern, also seine Eltern sind in Italien geboren, aber ich spreche kein Italienisch, leider nicht.
Genau. Aber du bist ursprünglich aus Frankreich.
Richtig, genau. Aus Paris.
Dort
bin ich geboren, ja.
Wo?
In Paris im 12. Arrondissement und im Krankenhaus, wo meine Mutter auch gearbeitet hat, sozusagen, als Krankenschwester.
Hm.
Genau, und wir haben im Vorort dann gelebt, bei Disneyland.
Ach, da draußen.
Okay. Genau, genau.
Und wie hat es dich dann nach Dresden verschlagen?
Die Liebe. Damals habe ich eine Frau kennengelernt und sie kam oder kommt immer noch aus Dresden, sind nicht mehr zusammen, aber eine tolle Frau und seitdem bin ich ja hier. Ursprünglich für ein Semester, damals als Erasmus-Student gekommen, aber doch etwas länger geblieben sind.
Ja, das Problem kenne ich. Wann war das?
Das war 2003, also über 20 Jahren jetzt.
Ja, du, das war ja auch ungefähr die Zeit, glaube ich, wo wir uns dann das erste Mal über den Weg gelaufen sind, was, glaube ich, im Gelbfüßler
richtig,
war.
Richtig, genau, 2004 musste das sein. Genau, da haben wir gekennert und versucht, Flammkuchen zu backen. Ja, das war eine witzige.
So eine mini-kleine Kneipe mit also Weinstube auf der Alaunstraße oben.
Ganz, ganz klein.
Ja.
Wir sind beide nicht sehr lange geblieben, glaube ich.
Ja, ich habe immer mal wieder ausgeholfen, aber ich denke gerne an die Zeit zurück. Es war dann so, lief viel französische Chansons, mhm, ne? Und dazu gab es Flammkuchen und elsässischen Wein. Das war eine interessante Zeit. Ja, genau, seitdem kennen wir uns also. Und jetzt sind wir sogar auch noch Nachbarn.
Richtig.
Trotzdem frage ich mich, was dein Blick auf diese Stadt, wie der sich vielleicht unterscheide. Ich meine, wenn du aus Paris kommst, ist dann Dresden nicht ein bisschen arg klein?
Ja, natürlich. Also viele fragen mich, warum ich dann auch Paris verlassen habe und ob ich das vermisse. Aber mittlerweile vermisse ich eigentlich meine Familie eher. Die Stadt an sich nicht. Ich bin sehr, sehr gern in Paris, auch mittlerweile als Tourist. Paris ist ja auch sehr teuer, muss man sagen. Es gibt auch natürlich unheimlich viele kulturelle Möglichkeiten und so weiter. Aber das hat ja Dresden ja auch. Und am Ende, egal wie viele kulturelle Angebote eine Stadt hat, oft ist es so, dass man gerne in sein Viertel ausgeht, gerne in seine Lieblingskneipe oder in sein Lieblingskino geht. Und von daher ist es relativ egal. Wichtig ist es mir, dass ich hier einfach gute und mir an Herzen gewachsene Menschen gefunden habe. Und ja, und witzigerweise, egal wo ich bin, ob ich in Paris bin und zurück nach Dresden fahre, dann sage ich mir, ich fahre nach Hause. Aber wenn ich in Dresden bin und meine Familie besuche, dann sage ich auch, ich gehe nach Hause. Das ist irgendwie vielleicht doch eine neue Definition von Heimat. Man hat ja nicht nur eine mittlerweile.
Ja, ja. Nee, das sagst du was Wahres. Es sagen auch immer mehr Leute, ne, dass es eigentlich antiquiert ist, dass Heimat keine Mehrzahl hat. Ja. Zumindest im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Sprachen eine Mehrzahl gibt.
Das ist auch ein typischer deutscher Begriff. Also Heimat haben wir so in Französisch nicht, zum Beispiel. Ne? Das müsste man wirklich definieren und erklären, was es ist. Ne? Aber ich glaube, man darf nicht mehr fragen, woher man kommt, sondern welche Erfahrung bringst du einfach mit. Ja? Ja. Und so macht mich das als Mensch. Und außerdem ist es nicht so abwertend, wenn man fragt, so wer mein kommt, automatisch hat man so Klischee im Kopf, wenn derjenige sagt, ich komme aus einem Land, der vielleicht nicht so auf der Top-Liste Nummer 1 ist. Also.
Ja, ja, genau. Natürlich, da kommt dann immer gleich alles mit, ne, und macht, klar. Und wir wissen ja, dass die Self-Fulfilling Prophecies da eine ganz große Rolle spielen.
Richtig.
Ja. Hat Dresden Tricks, die du durchschaust, wo du durch die Stadt gehst? Also ich weiß zum Beispiel von einem architektonischen Trick, dass der August der Starke in der inneren Neustadt die Königstraße von der Perspektive so gebaut hat, also dass die Häuser hinten niedriger werden, dass wenn man am Anfang steht am japanischen Palais, dass man denkt, die Straße ist viel länger, als sie eigentlich ist. Das halte ich eigentlich auch ein bisschen für einen Trick, für eine Illusion.
Es ist auch. Also damals müsste man auch so in der Architektur sicherlich dann auch mit Illusionen arbeiten. Es gibt vielleicht nicht direkt in Dresden, aber in Görlitz, Schwipsbogen zum Beispiel, das ist ja auch ein bisschen so Zauberei, wenn man so von einer Ecke des Bogens dann auch leise spricht und
ja,
dann hört
man
das.
Der Flüsterbogen
auch. Genau, genau, das meine ich, ja.
Untermarkt.
Ja. Das ist schon schön. Ach, Dresden hat bestimmt auch sehr, sehr viele, aber durch Wiedergebaute, also es wird immer neue Gebäude gebaut und so weiter, das verliert man das vielleicht auch ein bisschen. Oder man sieht diese Illusion der Architektur auch vielleicht nicht mehr. Aber ja, ja, doch.
Du, und nochmal zu negativen Seiten, was stößt dir auf hier an der Stadt oder was ist deine Sicht?
Ja, natürlich, dass die rechtsextremistische Partei dann auch immer stärker werden. Ne? Das ist schon, ich bin seit 20 Jahren hier und fühlte mich eigentlich immer sicher und wohl und das Politische war ein Thema natürlich, aber jetzt nicht so ein Thema, wo man sich große Sorgen gemacht hat, zumindest nicht so wie heute. Und damals, als es mit Pegida angefangen hat, hat eine französische Bekannte zu mir gesagt, die auch hier schon lange in Dresden gewohnt hat, oh, ich fühle mich zum ersten Mal Ausländerin in dieser Stadt. Und das stimmte. Das war genau, was ich auch gefühlt habe damals. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich dann auch viele Menschen um mich herum, wo ich weiß, woran ich bin und die mir auch sehr wichtig sind. Und das ist ja auch wichtig. Und Dresden ist ja nicht nur braun, Gott sei Dank, also im politischen Sinne meine ich das natürlich, sondern eben gibt es einfach viele, viele, viele gute Menschen, die dann auch vieles Gutes tun. Und ich würde mir wünschen, dass wenn man vielleicht außerhalb von Sachsen, wenn man über Dresden spricht, dass man auch sich auch darauf konzentriert und nicht nur auf die AfD oder auf die Rechtsextremisten. Das ist auch wichtig, darüber zu reden, natürlich, aber es gibt dann auch vieles Gutes in dieser Stadt, vor allem hier in der Neustadt.
Ja, ja, ich denke, das geht auch ein bisschen in die Richtung, dass das ja so eine self-fulfilling prophecy ist, wo man so erwartet und dann das Erwartete auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eintritt. Ne? Das ist ja im Grunde genommen, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, das Wort, aber auch eine mentale Geschichte eigentlich, ne, wo man aufpassen muss, ja, ob man was nicht größer macht, als es eigentlich gewesen wäre.
Ne? Na klar, es ist wichtig, ne, darüber zu sprechen, aber letztendlich ist es eine Marketingsillusion. Ne? Je mehr man über ein Thema spricht, wir haben das Gleiche studiert, ne? Dieses Agenda-Setting ist ja auch ganz wichtig und ich glaube, das würde auch helfen, auch mal über die positive Dinge dann auch mal laut zu reden und nicht nur über das Negative, denke ich.
Ja, nee, richtig, richtig. Na, und daran anschließend, bist du politisch engagiert?
Ich habe mich da tatsächlich seit anderthalb Jahren bei der SPD politisch engagiert. Es ist nicht so, dass ich sehr aktiv bin, weil ich habe ja auch eine kleine Tochter in den letzten zwei Jahren bekommen, habe viele Hobbys, die Zauberei nehmen sehr viel Zeit. Das sind keine Entschuldigungen, aber mir war es trotzdem wichtig, mal einfach Beitrag irgendwo zu bezahlen und damit auch schon ein Stück weit die Arbeit in dem Fall der SPD dann auch zu unterstützen. Und und am Sonntag gehe ich dann Plakate aufhängen. Dann ich weiß nicht, wann die Sendung ausgestrahlt wird, aber jetzt am kommenden Sonntag in zwei Tagen.
Ja, ja. Nee, das ist auch, genau, ne, da zu Wahlkampfzeiten geht so ein Schub nochmal raus. Ne? Das ist ja schon, man spürt ja jetzt auch die Hektik in der Stadt, ne? Ja. Dass das alle doch irgendwie ergreift, ob sie jetzt direkt engagiert sind oder nur so interessiert. Also niemand kommt an dieser Wahlkampf. Es geht ja wirklich um viel, muss ich sagen.
Ja, und für mich jetzt auch noch mehr am 9. Juni, weil ich kann zumindest dafür stimmen, also für den Stadtrat und für die Europawahl, ist ja klar. September ist ja natürlich auch extrem wichtig, Oktober, aber da kann ich leider nicht wählen. Und ja. Ich bin französischer Staatsbürger und das möchte ich auch behalten. Ich könnte, glaube ich, auch die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Da werde ich mich auch mal bald erkundigen. Aber ja, das geht um vieles, tatsächlich, auf jeden Fall. Und nicht nur Flagge zeigen, ne? Das bestimmt einfach unser Leben für die nächsten Jahre, ob man es will oder nicht. Und ich bin Zauberkünstler, aber ich habe auch eine Teilzeitstelle im Studentenwerk Dresden, wo ich mich dann um internationale Studierende dann auch kümmere. Ah, und da kriege ich immer mal wieder E-Mails von potenziellen Studierenden, die doch überlegen, nach Dresden zu kommen zum Studieren und ob das nicht gefährlich ist, ob das sicher ist. Und vor 15 Jahren hätte ich gesagt, na klar, komm mal her, das ist doch gar kein Problem. Jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich antworten soll. Gefahr gibt es ja überall, in jeder großen Stadt, gar keine Frage. Und ich will ja nicht Dresden schwarzer malen, als es ist, aber ja, das spielt eine große Rolle. Und nicht nur hier, also in meinem kleinen Bereich im Studentenwerk merke ich, dass es doch international auch eine Rolle spielt, was hier passiert.
Ja.
Genau.
Ja. Nee, das und es wird ja auch immer wichtiger, dass wir die Tür zur Welt offen halten. Ne? Ja. Wir sind ja, wenn diese Ansiedlungen hier kommen im Dresdner Norden, viele Spezialisten eben hier gebraucht werden in der Stadt und so weiter. Das ist alles nicht aus den hiesigen von den hiesigen Menschen und Handwerkern und Spezialisten zu stemmen.
Definitiv. Und unabhängig davon, auch von Arbeitskräftemangel und so weiter und so fort, das ist doch einfach was Wunderbares, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und Interkulturalität zu tun zu haben. Das bringt dem einen einfach weiter. Davon bin ich überzeugt. Und egal, ob man Fachkräfte braucht oder nicht, wir leben einfach in einer diversen Welt, immer mehr und es ist doch schön, es ist doch wunderbar und ja, das verstehe ich nicht, warum man sich von dieser Interkulturalität nicht inspirieren lassen kann, anstatt immer das Negative einfach wieder zu sehen.
Ne? Ja, hat die Angst halt, ne? die Bedrohung.
Natürlich, ja, aber
weil, ja. Was ich ja schon sehr bemerkenswert finde, sehr komisch, dass es ja jetzt nicht nur ein sächsisches, ein Dresdner Phänomen ist oder ein deutsches, sondern dass das ja europaweit irgendwo also in die Richtung geht, weltweit, ja. Also mit Trump und so weiter,
ja.
Haben wir es ja auch, oder mit dem argentinischen neuen Präsidenten,
ja.
Oder und so weiter und so fort, ne? Aber eben auch in Europa, wo ich dachte, ja. Wie kann denn das sein, dass diese völkische Grundidee so attraktiv zu werden scheint, obwohl wir ja heute wissen, dass, also ich wüsste gar nicht, wie völkische Kulturpolitik mit funktionieren soll zum Beispiel. Mhm. Da ist ja der Austausch wesentlich für die Entwicklung von Kunst oder von neuen Impulsen.
Na klar. Und ja, ich sehe das genau wie du und Und auch innerhalb Deutschland, wie du am Anfang erwähnt hast, na oft sagt man, Sachsen hat ein AfD-Problem, aber nein, nicht nur. Ne? Ich durfte vor ein paar Monaten auch in Bayern, in einer kleinen Ecke von Bayern, dann auch zaubern, dort hatte ich auch einen Auftritt und ich bin dann auch in Gespräch gekommen, dann auch mit der Gaststätte, wo ich dann auch gezaubert habe und so weiter. Und auch da sagten die, du, das ist bei uns im Dorf genauso wie bei euch. Also da kommen die auch mit ihren AfD-Plakaten und so weiter und so fort. Das ist auch nicht kein sächsisches Problem und nicht nur ein Deutschlands Problem. Ja. Merkt man ja auch mit Frankreich seit Jahren mit der Le Pen-Familie. Also das ist ja nichts Neues.
Nee, ja, und die wird ja, wenn es schief läuft, die neue Präsidentin.
Ja, oder? Ja, also in 3 Jahren könnte es sein. Und was mich irgendwie fasziniert, ich lache jetzt aber auch erst aus Nervosität, ist, dass man immer erstaunt ist. Aber damals alle 7 Jahren und jetzt alle 5 Jahren sind die doch an der zweiten Stelle. Also es ist jetzt nichts Neues, dass sie auch zum Fernsehdebatte kommen. In Frankreich ist es so, bei der zweiten Runde, dann gibt es dann eine Fernsehdebatte davor. Und die war auch letztens auch gegen Macron da. Und das ist jetzt völlig normal geworden. Und ich möchte nicht, dass es einfach normal wird. Und ich muss aber sagen, wir müssen auch vielleicht als Partei, egal welche, auch mal auch anfangen, was wir dann auch anbieten. Und nicht nur immer sagen, was die für Blödsinn machen und wie falsch sie sind, sondern was bietest du dann auch an, ob die SPD oder CDU oder wie auch immer halt. Ne? Ich glaube, damit, das wäre die bessere Strategie, als immer zu sagen, die sind doof, das weiß ich, das wissen wir, aber damit erreiche ich ja auch nicht ihre Wähler und Wählerinnen. Ja. Und ja, dass man sich immer so wundert, wenn die Wahl kommt, das ist so, die sind doch da und ich will gern wieder mal für irgendwas wählen und nicht dagegen. Ja. Und ich finde, das tun wir seit vielen Jahren.
Da hast du einerseits natürlich völlig recht. Ne? Das sage ich jetzt so auch als jemand, der die letzten 5 Jahre schon auch viel besser verstanden hat im Stadtrat, wie Politik funktioniert, welchen Einfluss überhaupt der Stadtrat hat auf das, was hier passiert. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt zur Stadtverwaltung, die ja so, sag ich mal, doch den großen Anteil regeln und organisieren. Und doch habe ich noch einen anderen Gedanken. Nämlich, du sagst, was stellen wir dem entgegen? Was sind unsere Ideen? Und das ist eigentlich ja der Status quo. Weißt du, es ist ja viel erreicht worden. Wir sind ja auf einem Niveau angekommen, wo die meisten anderen Länder uns beneiden. Ne? Mhm. Also Stichwort Gesundheitsvorsorge, Bildung, also Sicherheit und so weiter. Das ist doch alles, na klar, gibt es Krisen, aber sie sind nicht so stark, dass wir das so persönlich empfinden müssen, wie das jetzt in anderen Ländern ist.
Ja,
ne?
Definitiv.
Und es gibt Leute, die negieren das, die sagen oder die malen ein Bild der Trümmerlandschaften, der drohenden Apokalypse, wie wenn wir kurz davor sind vor einem Zusammenbruch und Eliten uns übernehmen und versklaven. Und das ist ja gar nicht die Realität, sondern die
das
Realität.
Das waren immer die Argumente solcher Parteien,
in Frankreich. Die machen diese Angst. Ne? Angst ist eigentlich, das tut mir auch ganz leid, wenn ich sehe manchmal, was für Angst sich die Leute machen. Mhm. Obwohl, ich sage das, schau an, wie das nach dem Krieg hier aussah.
Ja,
Zweiter Weltkrieg, ne? Also wo die Stadt wirklich in Trümmern lag. Ja, echt. Ja, ne? Ja. Und jetzt ist es so, es könnte aber sein und so weiter. Und vielleicht, wenn das so weitergeht, oder werden hanebüchene Stories erfunden, im Grunde genommen. Märchenerzählungen. Und ich glaube, auch einer der Gründe, warum ich im Moment vehement an dieser Demokratie mitarbeite, das ist schon gut. Ne? Und, und natürlich muss man es besser machen. Man muss auch das so machen, dass die Leute das unmittelbar erfahren und auch wissen, was da passiert. Aber was unsere Vorfahren gemacht haben, was sie da für Europa hingelegt haben, also gerade Wirklich, das ist ein Beispiel, die deutsch-französische Freundschaft.
Definitiv.
Ist ja ein Riesending, das wäre ja damals undenkbar gewesen.
Wer hätte das gedacht, dass ein Franzose hier leben kann, jetzt an einem Podcast mit dir teilnehmen oder hier zaubern kann oder wie auch immer.
Ja. Definitiv, das war vor 100 Jahren noch eine ganz andere Sache. Ja. Ne? Da war die Erbfeindschaft so tief.
Natürlich.
Und das sind ja Errungenschaften, die wir auch ins Feld führen müssen, in die Auseinandersetzung und sagen, macht uns das doch jetzt nicht alles kaputt, nur weil ihr Lust habt am Krawall, dieser wohlige Grusel an so einem an so Umsturzfantasien oder an so Apokalypse-Szenarien, wo man sich ärgert, dass es doch wieder nicht eingetreten ist, weil man es eigentlich seit Jahren eigentlich herbeisehend, dass mal alles drunter und drüber geht. Und da müssen wir aber dran arbeiten, sozusagen, dass die beiden Sachen, was ist bisher erreicht worden und was muss ab jetzt noch besser erreicht werden, dass das so zusammenfällt.
Ja. Ne? Aber das ist, was wir die ganze Zeit jetzt sagen, ne? Über das Positive einfach kommunizieren und das klar kommunizieren. Ja, das ist wichtig.
Ja. Jetzt lassen wir es sozusagen die Illusion der Politik mal zur Seite, weil du ja Zauberkünstler bist und ich, macht ja schon neugierig.
Ja.
Du hast es ja auch geschafft, das als dein Beruf zu
richtig,
machen.
Richtig, genau. Also ich habe, wie gesagt, diese Teilzeitstelle im Studentenwerk, aber ich habe 100 bis 120 Shows im Jahr. Alle mögliche. Ich habe das große Glück, mit zwei anderen Kollegen ein Zaubertheater hier in Dresden zu haben, die Close-Up Night. Wir mieten uns jeden Monat neu im Feldschlössen Stammhaus. Dort bauen wir unser Theater auf für 4 Tage und wir spielen eben 2 bis 3 Shows an dem Abend. Und das macht eben viele Termine am Ende des Jahres. Und noch dazu alle mögliche Geburtstagsfeier, Firmenfeier, Jungweihe, und so weiter und so fort. Und ich habe das Riesenglück, in allen möglichen Locations sein zu dürfen, für alle möglichen verschiedenen Leuten zu zaubern. Ich habe das Riesenglück, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die einfach Spaß haben wollen an dem Tag. Ne? Die feiern, und das ist eigentlich was sehr Schönes. Der einzige Nachteil, ich arbeite, wenn die anderen frei haben. Aber das schaffe ich jetzt auch. Ich habe eine tolle Freundin und ich schaffe das jetzt alles in deinem Hut dann auch zu kriegen. Und das ist wunderbar. Das macht Riesenspaß.
Du und Mathieu, gibt es da Klassen, also so wie bei Clowns, wo es den traurigen Clown gibt und den Trottel oder weißt du, und den, der immer moderiert, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, was gibt's bei euch?
Also es gibt natürlich verschiedene Sparte, ne? Entweder entscheidet man sich für Bühnenzauberei, Großillusion oder Close-Up oder Salonmagie, also es gibt diese ganze verschiedenen Kategorien oder Kinderzauberei, also ich bin auf Close-Up-Zauberei, also alles, was sehr, sehr nah an den Mensch auch ist, spezialisiert, und Salonzauberei, also Salons erinnert an diese 19. Jahrhundert, wo die Unterhaltungskünstler und Künstlerinnen in die Salons und in die Wohnzimmer der Aristokratinnen dann auch gegangen sind und da das Publikum unterhalten hat. Und das ist eben, man steht, heutzutage würde man vielleicht sagen Stand-up-Magie einfach. Mhm. Man steht vor dem Publikum und führt einfach Kunststücke vor. Aber keine große Illusion, sondern eben trotzdem mit kleineren Requisiten, aber das reicht bis 300 Leute. Und dann bei den Charakteren, je nachdem, also es gibt natürlich derjenige, der voll cool ist und voll das drauf hat und das auch spielt. Es gibt der Schüchterne, jeder hat so ein bisschen seinen Charakter. Ich bin natürlich mit dem Franzosen sein, ein bisschen mit den Klischees und so weiter. Ich spiele gerne auch mit den Wörtern. Und mit meinen zwei Kollegen sind wir auch sehr spezialisiert auf die geschichterzählende Zauberkunst. Da schlüpft man für die Rolle, schlüpft man für die Dauer eines Nummers dann in eine andere Rolle. Mal bin ich der Van Helsing, der den Dracula umgebracht hat, oder mal spiele ich den Teufel, oder genau.
Du, und Geschichte. Wann hat dieses zauberkünstlerische angefangen in der Geschichte?
Vor Bei mir jetzt?
Nee, so allgemein. Also.
Oha. Das ist 5000 Jahre alt, über 5000 Jahre alt, nachweislich. Also da gibt es ein Papyrus, wo das erklärt wird, wie ein Künstler zaubert, aber zu Unterhaltungszwecke, ja, und nicht als Magier, der eben, also in Anführungsstrichen, der wahre Zauberei.
Gab es ja damals auch noch wahrscheinlich vor,
genau,
5000 Jahren.
Genau, richtig. Und seit dem 16. Jahrhundert gibt es die Zauberkunst als solche, könnte man sagen. Also bis dahin wurden wir verbrannt, wie Hexen und so weiter und so fort. Und ein Engländer und eigentlich ein Franzose, zwei Monate davor oder ein paar Monate davor, haben die erste Zauberbücher geschrieben. Also das bekannteste, das älteste, sagt man, ist The Discovery of Witchcraft vom Reginald Scott im Jahr 1584. Und da hat er praktisch erklärt, wie die Tricks funktioniert. Der wollte damit zeigen, sehen Sie, das sind keine Hexer oder keine Magier.
Ja.
Das ist alles erklärbar. Und genau, seit dem 16. Jahrhundert werden wir nicht mehr so schnell verbrannt. Gott sei Dank.
Sehr, sehr wichtig.
Ja,
du, das ist und uralt. Was ist denn eigentlich Zauberei? Also ich verstehe es so, es ist vor allen Dingen ein Verblüffungseffekt. Also die Leute.
Ja, tatsächlich. Ne, das geht.
Also sie können irgendwas nicht nachvollziehen oder nicht erklären, was sie aber eigentlich unmittelbar miterleben, wo sie sagen, das kann nicht sein, das widerspricht den Naturgesetzen.
Ja. Ne? Und das ist doch schön, oder? In der Welt, in der wir leben, wo alles erklärbar ist oder wo alles erklärt ist, wo man fast überall im Internet, YouTube und so weiter dafür eine Lösung finden kann, dass man sich trotzdem verblüffen lassen kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Also viel schöner als vielleicht vor ein paar Jahren. Darum geht es ja, um den Effekt, um die Leute tatsächlich zu verblüffen, ohne die für blöd zu halten. Das ist mir auch sehr wichtig halt. Ne? Aber mittlerweile ist auch wichtig, diese Kunst zu nutzen, genauso wie Malerei oder Musik, um Botschaften zu vermitteln, alles mögliche, Emotionen oder politische Botschaften oder wie auch immer. Und dafür kann man auch diese Kunst auch genauso gut nutzen wie die andere Kunstarten. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Also du erzählst auch dann während so eines Abends die Geschichte der Zauberei, aber auch andere Themen, genau. Sprecht ihr an sozusagen. Und
man spricht über Beziehungen, man spricht über Freundschaft, man spricht über sich selbst, über eigene Erfahrungen. Ich habe Kunststücke, wo ich erkläre, wie ich dann nach Deutschland gekommen bin oder warum. Mhm. Und da erzähle ich einfach eine Geschichte dazu. Oder ich hatte mal auch die letzten Jahre zum Beispiel zum 13. Februar immer auf Instagram da ein kurzes Video gepostet zum Menschenkette und so weiter. Und da habe ich ein Kunststück so entwickelt, also ein Kunststück, das es schon gibt, aber die Geschichte dazu entwickelt, dass es so den Leuten auffordert, zur Menschenkette vielleicht auch zu gehen. Leider sind die nicht mehr so viel zu sehen auf Instagram, weil das wurde gelöscht, nachdem es diese ganze lizenzfreie Musikgeschichte kam. Ja. Aber sowas halt, ne? Man kann sich von verschiedenen Themen inspirieren lassen, wenn man Kunststücke entwickelt.
Das ist interessant.
Ich will die Leute unterhalten und dafür ist die Geschichte wichtig.
Na genau, also es ist auf jeden Fall Unterhaltung. Was ich immer jetzt so ein bisschen schade finde, dass du schon erzählst, dass das Tricks sind, dass es da Bücher gibt, wie das erklärt wird und so weiter. Eigentlich will ich das gar nicht richtig wissen. Ne? Ich will ja eigentlich selber grübeln können, wie hat er das jetzt gemacht, war das, oder vielleicht hat er vielleicht wirklich irgendwie spezielle, ich sag mal so mentale Fähigkeiten oder ein ganz schnelles Auge und sieht, wo die Karte jetzt hier verschwunden sein müsste oder kennt sich gut im Gesichterlesen aus und
weiß. Aber das alles spielt auch eine Rolle.
Ja.
Also so Menschenkenntnisse oder sowas, das spielt alles eine Rolle in der Kunst der Zauberei auch. Das muss ich auch können, um zaubern zu können. Und jetzt mittlerweile ist es, wie gesagt, viel einfacher, in der Tricks herzukommen. Wenn man es will, gibt es im Internet alles. Und man kann mittlerweile alles kaufen. Früher ein Zauberladen, der war versteckt irgendwo in einer kleinen Straße. Man muss es kennen und wirklich, um die richtigen Kunststücke zu kaufen, dann müsste man auch wirklich auch nachweisen oder beweisen, dass man es drauf hat. Jetzt gibt es alles im Internet. Es gibt Online-Shops und so weiter. Und das ist auch okay. Das ist auch wunderbar so. Aber den Trick zu kaufen, heißt das nicht, dass ich es sofort vorführen kann. Oder das heißt auch nicht sofort, dass er gut sein wird. Da ein Kunststück sind 30% Technik und 70% Inszenierung.
Ja.
Und das spielt eine große Rolle. Und die Inszenierung sorgt dafür, dass die Zauberei passiert.
Ja.
Weil durch die Inszenierung sorge ich dafür, dass dein Gehirn denkt, dass es wahr ist, was gerade passiert ist. Die Magie passiert in deinem Kopf, nicht mit den Requisiten, was ich zeige. Und ja, das ist.
Ja, das glaube ich. Das ist ja so, wie was wir vorher gesagt haben, dass die Erwartung eigentlich auch eine Wirkung hat.
Ja.
Also die Leute wollen sich auch verzaubern lassen oder haben so eine Stimmung, dass sie sagen,
ja,
so, was passiert denn jetzt hier und ja, so weiter. Und oh, jetzt müssen wir ganz genau aufpassen.
Ja.
Und genau damit wird ja ihre Aufmerksamkeit vielleicht in eine Richtung gelenkt,
ja,
die verhindert, dass sie dorthin schauen, wo gerade der Trick passiert.
Genau.
Also das ist schon gut. Du spielst sozusagen auch mit den mit der Illusion, mit den Erwartungen, mit der Inszenierung.
Ich schauspielere nur. Also
ja,
der Vater der modernen Magie, ein Franzose, der Jean-Eugène Robert Houdin, das ist derjenige, der die Zauberei ins Theater gebracht hat. Der hat sein eigenes Theater in Paris gegründet. Der hat gesagt, dass Zauberkünstler Schauspieler sind, die eben schauspielen, Zauberkünstler zu sein.
Ah.
Und das ist so. Ich muss diese Rolle die ganze Zeit ja auch spielen. Nicht so als, oh, ich bin der Magier und allerdings, ich kann hell sehen. Könnte ich auch, also manche machen sowas.
Ja.
Aber wie der Bartolomeo Bosco, das ist ein Zauberkünstler.
Aus Frankreich.
Nee, der aber hier begraben ist. Der ist hier im inneren Friedhof, glaube ich, in der Friedrichstadt begraben.
Ah, okay.
Deshalb nennt sich der Magische Zirkel von Dresden, Bartolomeo Bosco. Ich will nichts Falsches sagen, ob der aus Ungarn kam. Das musste ich selber dann auch in meine Geschichtsbücher auch recherchieren.
Ja.
Aber der war so, ich bin ein Magier und kann hell sehen und so weiter und so fort. Und er hat das auch geschauspielt.
Das ist irre.
Ja,
und
sehr spannend.
Du hast im Vorgespräch erzählt, dass bei Corona natürlich auch bei dir alles anders wurde,
ja,
sozusagen. Ne? Und dass du dann auch, weil ich dich gefragt habe, dazu kommen wir natürlich gleich. Wir können ja keinen Zauberkünstler hier haben, ohne nicht einen wirkliche Magie erlebt zu haben. Aber nun ist es ein Podcast, ne? Also
ja,
es gibt zwar auch eine Videoversion, wenn ich dazu komme, aber eigentlich ist es ja nur zum Hören.
Ja.
Und du sagst, es gibt Zaubertricks zum Hören.
Ja.
Und das finde ich ja eigentlich auch spannend, weil dann da wird es ja noch mal schwieriger, du als Schauspieler, du bist ja dann sozusagen,
ja,
du musst ja dann, wie machst du denn das dann?
Also es gibt Zauberkünstler, ein Master eigentlich, Juan Tamariz aus Spanien, der viele Jahre lang fürs Radio gezaubert hat und der hat eben Kunststücke kreiert, wo die Leute mitmachen konnten. Das heißt, dass die ein paar Gegenstände vorbereiten sollten, die Leute zu Hause, die wussten, der ist dran. Und das habe ich bei meiner Online-Show auch gemacht. Die haben ein Ticket gekauft und bei der Einladung habe ich immer, bereiten Sie so und so viele Karten.
Ja.
Und dann habe ich die Schritte erklärt, was die tun müssen. Und die haben dann einfach einen Effekt erlebt, ohne zu wissen, wie das doch funktioniert hat, weil die das dann auch nicht mehr rekonstruieren konnte. Und das war total faszinierend. Und ich dachte, wird das ankommen, wird das funktionieren, wird das toll sein? Und das ist tatsächlich bei dem Feedback die Nummern immer, die besten Noten in Anführungsstrichen bekommen haben, weil man hat es auch gezeigt, während Corona wurde kulturell unheimlich viel gezeigt und ob Bands und so weiter und so fort. Aber war es möglich, mit Magie diese Interaktion trotzdem zu haben, die ich habe in meiner Show? Und das war es möglich, durch eben, bereiten Sie das und das vor und machen Sie mit. Und ich habe eben, so wie du dich jetzt schlau gemacht hast mit Podcast-Technik, dann müsste ich mir auch schlau machen mit Zoom und alles Mögliche. Und da könnte man tolle Sachen dann erzielen und erreichen in dieser Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist ja spannend. Du hast also die, sag ich mal, die Normalos angeleitet,
ja,
so zu zaubern, dass es zwar gelungen ist, aber dass sie nicht wussten,
richtig,
wie sie das irgendwie jetzt hingekriegt
genau,
haben.
Genau, genau. Und das ist toll. Das ist, die,
best,
das ist die beste Magie,
wenn das
in, ja, den Händen passiert sowieso.
Ja.
Und dazu können wir auch gleich, wenn wir noch die Zeit haben, dass ich dir sowas zeige. Oder wenn die das selber machen.
Ja.
Das ist dann,
ja,
umso unmöglicher.
Ja.
Das ist fast wahre Zauberei.
Ja, das ist wahre Zauberei. Na, ich habe vor vielen Jahren, mal eben so ein Buch gelesen, ach, das war noch in den Schulzeiten, wo ich auch was über Magie machen sollte. Und in dem Buch wird alles widerlegt. Das sind die Tricks, also auch die geschichtlichen Sachen, ne, wo die Leute früher gedacht haben, das ist jetzt hier was Magisches und so weiter und so fort. Und hat mich sehr fasziniert, weil die eben am Ende doch drauf kommen, es gibt eben doch unerklärliche Phänomene, zum Beispiel, wie die Psyche auf den eigenen Körper wirkt. Ja. Ne? Also, was jetzt, sage ich mal, ich meine, was Leistungssportler kennen, ne? Also wenn die lossprinten oder sowas, dass da wirklich auch ein großer Anteil mentale Übungen mit drinne steckt, sozusagen, sich so konzentrieren zu können, dass es in diesem Moment eben möglichst über die 100% hinaus gelingt. Ne? Ja. Und das kriegt man ja auch im Negativen hin, ne? Indem man vor lauter Stress krank wird und oder sich einbildet, dass einen jemand heilt und tatsächlich entstehen da Effekte im Körper.
Ja.
Oder Ähnliches. Ne?
Das sind Phänomene, wie du gesagt hast. Ja. Das ist auch der Titel der neuen Show. Die Premiere hatte im Februar jetzt mit der Close-Up Night Phänomena. Genau, wo wir eben versucht haben, Tricks zu zeigen, die wirklich, das machen wir ja immer, unerklärlich sind, aber die da wirklich wie Phänomene erscheinen. Ob durch die Geschichte oder wie auch immer. Und es gibt manchmal Sachen, die wahre Zauberei sind. Das habe ich letztens auf meinem Instagram-Account dann auch beschrieben, dass ich mal einmal als kleines Kind geträumt habe, dass ein Schulfreund, den ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, am nächsten Tag in meine Klasse sein wird. Und er war da, obwohl er nicht mehr in der Stadt gewohnt hat, wo wir gewohnt haben. Mhm. Aber die waren doch wieder eingezogen und am nächsten Tag war er auf einmal da. Und ich hatte den Janis, ist der 5 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und das war eine Zauberei.
Ja, nee, ich denke auch, dass es was zwischen Himmel und Erde gibt, was
was wir nicht erklären
was
können.
Was wir nicht vollständig erklären
können. Und das ist sehr gut so.
Ja, ob das jetzt hier dann später mal mit Quantenphysik doch wieder erklärt wird. Ja. Aber erstmal ist es ja auch gut, dass es was Unerklärliches gibt.
Ja, ne? Sonst finde ich auch.
Würde man ja doch durchdrehen.
Ja, das ist so richtig gesagt.
Ja, und jetzt haben wir aber doch den Punkt erreicht, auch die Spannung, wo wir jetzt einen Trick sehen wollen, lieber Matthias.
Pass mal auf, ich habe tatsächlich vorhin von dem ältesten Buch der Zauberkunst erzählt, ne? Und dieses Kunststück wurde damals auch in diesem Buch beschrieben. Du kannst es auch beschreiben, man braucht einfach zwei...
Ja, der Mathieu holt jetzt aus dem Samtsäckchen
genau.
Zwei
Schnürsenkel.
Zwei Schnürsenkel.
Du kannst dran ziehen, na, die sind ein bisschen... Also ein bisschen
ja, das sind richtige Schnürsenkel aus Rot, dunkelrot.
Aus dem 16. Jahrhundert vielleicht.
Vielleicht sogar.
Genau. Und ich habe hier drei Kugeln. Drei Perlkugeln, du kannst sie auch gerne überprüfen. Ja. Und das ist der feine Unterschied. Dieses Kunststück wurde im Prinzip damals erklärt.
Ich habe jetzt hier drei durchsichtige Kugeln mit jeweils einem dickeren Loch
genau.
in der Hand.
Weil, ich nehme dir eine, ich nehme das eins nach dem anderen, weil wir werden diese Kugel in diesem Schnürsenkel, sage ich mal so, einfädeln. Und damals hat man das einfach so eben gezeigt. Ich nehme die zweite, vielleicht von der anderen Seite.
Also der Magier fädelt jetzt die zweite durchsichtige Kugel auf die beiden Schnürsenkel.
Genau. Und wie gesagt, damals hat man das eben als... Upsala, Moment, müssen wir es nochmal machen. Das ist rausgegangen aus irgendeinem Grund. Entschuldigung.
Der Zauberkünstler fängt nochmal an zu fädeln.
Warum auch immer. Zack. Bin da weggerutscht. Ja, Nummer 1. Nummer 2. Und wie gesagt, damals wurde dieses Kunststück auch schon im 16. Jahrhundert dann auch gezeigt. Aber man hat eben Holzkugel genommen. Und das Problem mit den Holzkugel konnte man nicht so richtig wissen. Ist das richtig drin? Ist der Faden auch wirklich da drin und so weiter? Und das kannst du bestätigen. Das sieht man dadurch.
Ja, jetzt sieht man durch die Durchsichtigen, dass alle drei Kugeln auf den beiden Schnürsenkeln aufgefädelt sind.
Kannst du mal deine Hand aufmachen? Genau, und zu. Und die Hand umdrehen. So hältst du alles richtig fest. Du hast die drei Kugeln drin und ich binde mit zwei der Schnürsenkel einfach einen Knoten oben drauf. Dass es wirklich richtig fest drin, dass es nichts rauskommt.
Ja.
Die Kugel hältst du ja auch fest. Das heißt, dass es durchgeht, ist unmöglich. Und trotzdem.
Und da zieht der Magier und ich habe jetzt nur noch die drei Kugeln in der Hand und die Schnürsenkel
sind frei.
Sind frei. Ja, irre. Da habe ich aber auch einen kleinen Schauer auf dem Rücken gehabt.
Und die Kugel waren fest, ne? Das war die nur ein Loch. Und du hast das alles festgehalten.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht mache ich an der Stelle mal Werbung für den Videopodcast, den ich auf YouTube da noch einstelle, wenn ich dazu komme. Da sieht man dann den Trick auch nochmal.
Oder auf meine Instagram-Seite.
Oder auf deine Instagram-Seite, weil das Schöne ist ja, dass du deine Instagram-Seite auch in deinem Fenster unten an der Straße zeigst, wo ich sage, das ist die perfekte Verbindung von analoger Werbewirtschaft und dem neuen Zeug.
Richtig. Ja, Instagram hat eben während Corona das geholfen, präsent zu bleiben, muss man sagen. Ja, also damit habe ich damit angefangen.
Ist ja auch irgendwie Zauberei, ne? Mit diesen ganzen Internetgeschichten. Ja, und wir wissen ja, vieles davon ist eigentlich Big Data. Also durch die Sammelwut schlagen die uns das vor, wo sie denken, dass wir es erwarten.
Ja, so sein. Aber mir macht Spaß und ich finde eine potenzielle Kunden und Kundinnen dadurch. Ja. Also von daher, es ist für Zauberei ganz gut.
Nee, ich denke auch, wir stehen da noch am Anfang der Entwicklung, vielleicht sogar, auch wenn uns das jetzt schon sehr verblüfft. Und noch ist es sozusagen überschaubar.
Ja, na klar.
Ich will nicht wissen, was da in ein paar Jahrzehnten draus entstanden sein wird.
Man muss gesund damit umgehen.
Ja, also recht schönen Dank, dann klatsche ich auch.
Ja, danke. Dankeschön.
Mathieu, und wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Tschüss.